Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das Thema lautet Wachstum statt Straucheln, 7 Eigenschaften göttlichen Lebens. Wer möchte das nicht, ein fruchtbares Leben führen, für den Herrn Erfolge und Dinge mit Jesus erleben, Menschen zu Christus führen, Wachstum? Und doch sehen wir immer wieder die Herausforderungen auch innerhalb der Gemeinde und auch nach außen, dass Rückschläge und Entmutigung auf uns zukommen. Und um in diesen Sachen festzustehen und vom Wachstum zur Reife zu kommen, dazu hat uns der Apostel Petrus diesen Text gegeben. Und ich lade euch ein, mit mir den Bibeltext aufzuschlagen. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei. 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 11. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Ich lese uns das Wort Gottes. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Da uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht unfruchtbar noch träge sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Ja, soweit unser Bibeltext. Und es soll heute nicht um eine Moralpredigt gehen oder um eine Liste, die wir als Christen abzuhaken haben, damit wir das Ziel erreichen, beim Herrn Jesus anzukommen, sondern es soll uns heute um Eigenschaften gehen, um Begriffe, um Themen, die für unser Christenleben enorm wichtig sind. Denn wir lesen auch in diesem Text, das Vorhandensein bringt zur Reife, zum Wachstum und das Nichtvorhandensein bringt zur Blindheit, zur Trägheit, zur Unfruchtbarkeit. 2 Teile, einmal das Fundament, was Petrus hier legt und dann im zweiten Teil um die 7 Eigenschaften göttlichen Lebens. Um die soll es heute gehen. Lasst mich etwas zu dem Brief sagen, den Petrus hier schreibt, das war der 2. Brief an eine Gruppe, die uns nicht benannt ist. Und daraus kann man auch schließen, dass der Brief nicht nur für einen bestimmten Empfängerkreis da ist, sondern für alle Christen wichtig ist. In vielen Punkten stimmt er auch da mit dem Apostel Paulus überein, was er hier schreibt. Er bezieht sich auch auf ihn, was auch seine Bekanntheit sozusagen, was die Bekanntheit der Schriften von Paulus voraussetzt. Das Thema in diesem Brief ist die Entlarvung von falschen Lehrern, von Verführern und dem Verhalten der wahren Jünger Jesu. Böse Menschen wollen die Christen immer wieder abhalten und zu weltlichen Lüsten wieder zurückführen. Sie sehen Zweifel an den Ordnungen Gottes und an dem Wiederkommen Jesu. Das ist der Inhalt in diesem Brief und deswegen, vor diesen Verführern bestehen zu können, schreibt er hier dieses erste Kapitel, was immer so wichtig ist. Er legt damit die Grundlage für ein Leben, was auch besteht. Und das ist ja gerade bei uns in der Endzeit so wichtig. Diese Kämpfe, wer kennt sie nicht von uns? Die Anfechtungen, wenn wir mit unserem Herrn Jesus auf dem Weg sind. Ja, der Apostel Petrus, wie hat er sich entwickelt? Wir kennen ihn noch aus jungen Jahren. Er war ein Eiferer. Er hatte schnell gehandelt, hat auch nicht lange überlegt, nicht gezögert. Und er war konsequent. Ja, aber er war auch oft etwas unweise und musste zurechtgewiesen werden von unserem Herrn. Doch als er diesen Brief schreibt, er ist ein alter Mann, hat er zugenommen an Weisheit. Er ist gewachsen in seinem Glauben und legt uns nun diese wichtigen Dinge für unser Leben nahe, dass wir nicht straucheln, dass wir nicht zu Fall kommen, sondern dass wir das Ziel erreichen. Und nicht irgendwie erreichen, sondern gut ins Ziel hineinkommen. Deshalb wollen wir uns auch heute diesen langen Text anschauen. Es wird heute nicht im Einzelnen um jeden Begriff gehen. Auch gerade diese 7 Eigenschaften können wir nicht im Detail tief behandeln. Aber ich möchte sie anschneiden und euch auch dazu einladen, näher darin zu forschen. Petrus, er war ein Mensch, der klare Kante gefahren hat, der keine Kompromisse macht. Und er weist uns darauf hin, dass der Gehorsam gegenüber Gottes Wort das ist, was uns trägt als Christen. In seinem ersten Brief geht er mehr auf die Gnade Gottes ein und jetzt im zweiten Brief, den er schreibt, betont er die Erkenntnis Gottes als elementar wichtig. Ja, der erste Punkt von unseren 2 Teilen, das Fundament der Errettung. Und wenn wir da die Einleitung lesen, dann sind es nicht nur Sätze, die heruntergeleiert werden, weil wir die Formulierungen immer wieder aus anderen Briefen kennen, sondern es ist wichtig für unsere Grundlage in unserem Glauben und es ist auch wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Jeder von uns, denke ich, der älter ist, hat eine Schule besucht, hat eine Ausbildung gehabt, hat Grundlagen im Leben gelernt. Und ohne diese Grundlagen könnte er wahrscheinlich in der Welt nicht bestehen in seinem Leben. Die Grundkenntnisse werden uns vermittelt, schon von den Eltern, von unseren Pädagogen in der Schule und so weiter. Und genauso bringt auch Petrus hier Grundlagen für unser Glaubensleben. Jeder weiß, dass ein Haus ein Fundament braucht und ohne dieses Fundament das Haus kippen kann, kaputt gehen kann. Habe ich auch schon gehört von einer Stelle, wo dann ja, das Haus, das Fundament neu gegossen werden musste, weil es auf schlechtem Boden stand. Und wenn Petrus hier von einem kostbaren Glauben spricht, dann ist es doch für uns ein Schatz, eine Kostbarkeit. Und wie gehen wir mit Schätzen und Kostbarkeiten um? Vielleicht haben wir zu Hause eine Geldkassette oder ein Tresor oder ein Versteck, wo wir wertvolle Dinge, nicht nur Geld, können auch andere Dinge sein, aufbewahren, damit ja niemand diese Dinge stiehlt. Doch wie ist es mit den geistlichen Dingen in unserem Leben? Bewahren wir diese auch so gewissenhaft auf oder gehen wir damit anders um? Und deswegen ermahnt uns auch Judas in seinem Brief, für den kostbaren Glauben, der uns ein für alle Mal überliefert ist, zu kämpfen, also aktiv zu werden. Ja, wie sieht es in deinem Leben aus? Ist der Glaube wertvoll für dich? Um welchen Glauben geht es hier? Es geht um den rettenden Glauben, der ewiges Leben zur Folge hat. Es geht um den Glauben an eine Person, Jesus Christus. Und diese Person wird uns hier in Vers 1 als Gott und Retter dargestellt. Gott und Retter. Ja, der Retterbegriff, wir können auch Heiland sagen, da ist uns sicherlich bekannt und wird auch oft im Neuen Testament gebraucht. Und hier auch Gott und Retter, da sehen wir doch auch, dass die Gottheit Jesu entscheidend ist für unser Glaubensleben, für ein Leben, was wirklich das ewige Leben zur Folge hat. Und wer diese Gottheit Jesu ablehnt, der ist auf einem Holzweg, der ist nicht auf der Grundlage der Bibel. Der Herr Jesus hat einmal gesagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ja, und das ist es. Wir sollen Jesus Christus erkennen. Wer ist denn dieser Mensch? Wer ist dieser Mann Jesus Christus? Und er hat sich offenbart in der Heiligen Schrift. Er hat sich den Menschen gezeigt. Er hat von ihm, von seinem Wesen und von seinem Vater geredet. Und wir haben jetzt im Neuen Testament die Lehre von Jesus Christus. Wer ist Jesus? Und die Botschaft von Jesus war Gnade und Friede. Und es ist die Botschaft, die auch die Evangelisten im Neuen Testament immer wieder bewegte. Sie haben den Menschen die Gnade Gottes angeboten. Sie haben gesagt, ihr habt es nicht verdient, doch ihr dürft gerettet werden. Ihr dürft, und das ist der zweite Teil dieser Botschaft, ihr dürft Frieden mit Gott haben. Ja, ihr müsst nicht mehr in eurer Verlorenheit sein, ihr müsst nicht mehr suchend sein auf der Erde, sondern ihr dürft ewiges Leben haben. Ich möchte euch retten. Das wollte unser Herr Jesus Christus. Er wollte nicht unser Leben verbessern oder irgendwie aufhübschen. Nein, er wollte Menschen aus der Verlorenheit herausretten. Und die Erkenntnis, dass Jesus Christus an meiner Stelle am Kreuz von Golgatha hing, das ist auch Grundlage für das neue Leben aus Gott. Und ich zitiere da Theodor Kübler: Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Und das ist der Wille Gottes für unser Leben, dass wir gerettet werden. Aber dann geht es ja weiter für unser Leben hier auf der Erde. Möchte er, und das lesen wir in Vers 3, dass wir in Gottes Furcht vor ihm leben und wandeln. Schreckt uns vielleicht ein bisschen ab, wenn wir diesen Begriff Gottes Furcht oder Frömmigkeit, Gottseligkeit lesen. Wir werden dann auch noch in den Punkten weiter unten darauf eingehen. Gott möchte ein Leben, was vor ihm in Ordnung ist. Er möchte ein Leben in Beziehung mit ihm. Er möchte, dass wir seinen Willen tun, ganz allgemein gesagt. Und die Frage für uns, können wir das als Christen des Neuen Testaments tun? Können wir Gottes Wort tun? Ganz klar, ja, wir können das tun. Und das wird auch betont hier in Vers 3, da uns seine göttliche Kraft alles geschenkt hat. Gott hat uns alles geschenkt. Wir brauchen nichts mehr. Und das ist eine Tatsache. Auch in Epheser 1, Vers 3 wird oft, oder bezieht sich Paulus auf diese Tatsache, dass wir als Christen gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen. Ja, und wenn dort jeden steht und wenn hier alles steht, dann gibt es irgendwie eine Ausnahme, dass wir sagen, ich brauche noch was zum Glauben. Ich brauche irgendwie noch Erlebnis, eine Handauflegung oder eine Geistestaufe oder sonst was in Sprachenreden. Nein, wir haben alles. Und auch wir als, für uns als konservative Christen, wenn ich uns mal so bezeichnen darf, ist es wichtig, auch wir haben alles, was wir brauchen. Und brauchen nicht immer wieder neue, oder brauchen nicht neue Botschaften, neue Erkenntnisse. Lasst uns auch daran festhalten. Wenn wir die göttliche Kraft, die uns Gott gibt, in Anspruch nehmen, dann sind wir in der Lage, dem Teufel zu widerstehen. Wir können der Welt entkommen und wir können den Angriffen des Feindes standhalten. Seine göttliche Kraft. Er ist stärker als wir und er lässt uns auch in diesem Glaubenskampf bestehen. Und wir haben noch mehr als seine göttliche Kraft. Wir haben ein gesamtes Paket bekommen, als wir gläubig wurden. Er stellt uns einmal die Waffenrüstung vor, Petrus, die wir bekommen haben. Wir haben jeder Gaben und Fähigkeiten bekommen, auch dass wir uns gegenseitig als Geschwister helfen, aber auch persönlich für uns. Wir haben Gott in uns durch den Heiligen Geist und wir haben sein Wort. Und ich denke, das sollte auch für uns als Christen ausreichen, um durch diese Welt zu kommen. Unser Glaubensleben, worauf stützt sich das? Es stützt sich ja auch auf die Verheißungen. Ja, und Verheißungen haben auch immer was mit Glauben zu tun. Wenn ich glaube, dass Gott seine Verheißungen wahr macht, dann vertraue ich darauf, dass etwas geschieht, was er für die Zukunft vorhergesagt hat. Und das ist ja, was unser Leben ausmacht. Unser Leben besteht im Jetzt und Hier, aber es geht auch in die Zukunft. Und deswegen sollen wir als Christen auch weitsichtige Menschen sein, die auch in ihrem Leben damit rechnen, dass Jesus morgen oder irgendwann in der Zukunft uns zu sich nehmen wird, dass er wiederkommt auch in Macht und Herrlichkeit, dass wir ihn sehen. Und wie ist unser Leben dann vor ihm? Können wir bestehen? Wie begegnen wir Gott? Das soll immer wieder auch die Frage sein, wenn wir unser Leben bedenken. Gott hat uns ja seinen Tröster gegeben, seinen Beistand, wie er auch im Johannesevangelium oft beschreibt. Und er möchte, dass wir im Glauben wachsen, zunehmen, ihm ähnlicher werden. Die Bibel sagt Heiligung dazu. Und diesen Prozess beschreibt die Bibel auch hier in den Vers 4, dass wir auf der einen Seite den weltlichen Begierden entflohen sind und andererseits uns zu Jesus halten und ihm ähnlicher werden. Und auch die Welt, wir haben es in der Einleitung gehört, wo es vielleicht auch nächste Woche darum geht, die hat uns ja immer wieder viel zu bieten, oder? Ist das so? Hat sie uns noch was zu bieten als Christen? Oder können wir getrost sagen, es braucht die Welt nicht mehr? Mit ihren Verführungen, mit ihren Lüsten, mit ihren Lügen, mit ihrer Werbung. Wenn ich Jesus habe, dann habe ich alles. Wir haben es auch ähnlich in dem Lied am Anfang gesungen. Wir wollen doch näher zu Jesus und nicht zur Welt. Und die Apostel Petrus, Paulus und Johannes haben das ganz deutlich betont, dass dieser Abstand zur Welt, diese innere Abgrenzung auch zu einem weltlichen Leben wichtig ist für uns als Gläubige. Die Empfänger hier, wenn von entflohen steht, sie waren nicht einfach mal herausgegangen irgendwo, sind halt mal weggegangen. Nee, sie sind geflohen. Und wenn wir vielleicht die Situation in einem Kriegsgebiet bedenken, da wird man wohl ganz schnell seine Sachen packen, wenn man sieht, dass oder hört, dass im Nachbarort geschossen wird, und weglaufen und nicht sagen, ja, lass mal noch mal eine Nacht drüber schlafen, ne? Vielleicht beruhigt sich's ja wieder. Ja, und so konsequent wie auch so im normalen Leben wir handeln, so konsequent sollen wir natürlich auch im Glauben sein. Dieses Fliehen, da macht auch das Neue Testament oft Gebrauch von diesem Wort. Und es ist ja auch so leicht, wieder in die Sünde zurückzufallen. Wer kennt das nicht im Leben, wo uns Dinge locken, wo uns der Feind, der Teufel versucht, wieder etwas einzureden? Ja, wie können wir darin bestehen, indem wir uns zu Jesus halten? Die Verführer, die hier angesprochen werden, ab Kapitel 2, die haben ganz gute Tricks auf Lager. Ja, sonst würden sie ja nicht Verführer heißen. Wir haben große Tricks auf Lager, wie sie auch uns als Gläubige fertig machen wollen, wie sie uns Lügen einreden wollen, wie sie Dinge auch verwässern wollen und einfach auch Zweifel sehen wollen. Und jetzt kommen wir zu diesen 7 Eigenschaften göttlichen Lebens, die uns in diesem Glaubenskampf bewahren und vor einem Rückfall bewahren wollen. Ich lese sie uns noch einmal vor. Vers 5 bis 7. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe. Ja, diese 7 Dinge, darum soll es gehen. Ich hatte jetzt angefangen mit dem Fundament. Das Fundament ist der Glaube für unser Leben. Und jetzt geht es, wie wir darauf aufbauen, auf unseren Glauben. Denn wenn wir diese Dinge allein betrachtet sehen würden, wenn wir sie sehen würden als jemand, der ungläubig ist, dann würde es hier um Werksreligion gehen. Dann würde es darum gehen, ein äußerlich gutes Leben zu führen, anständig nicht aufzufallen, gute Dinge zu tun. Aber das ist ja nicht das, was uns ausmacht vor Gott. Bei uns ist es sehr wichtig, dass wir die innere Haltung dazu haben, dass wir wirklich dabei sind, wenn es um diese Dinge geht. Dass auch dort, wo uns niemand sieht, diese Dinge bestehen. Und dort, wo wir vielleicht Masken aufsetzen, dass auch unter dieser Maske wirklich das Wahre ist. Ja? Lasst uns wahre Gläubige sein. Der Apostel Petrus aber benutzt hier einen Begriff. Er sagt, setzt allen Eifer daran. Man kann auch das Wort Fleiß hier einsetzen, was deutlich macht, dass es hier Anstrengung braucht in unserem Leben. Und ja, ist vielleicht keine gute Botschaft, oder? Wenn man sagt, es braucht Anstrengung im Leben. Ich kenne das aus meinem Leben, immer wieder auch diese Versuchung zur Trägheit, wo man sagt, ich habe keine Lust und jetzt nicht und ich mache erstmal das, was mir gefällt. Na? Hat auch was mit Disziplin zu tun und darum soll es in diesen Dingen gehen. Wir müssen aktiv werden, wir müssen loslegen und nicht denken, ach, jetzt sind diese Dinge viel zu schwer. Das ist ja eine Messlatte, die ich nie erreichen werde. Ja? So dürfen wir nicht denken, weil wir unseren Herrn kennen. Wir kennen unseren Herrn ja als einen, der möchte, dass wir gerettet werden und dass wir das Ziel gut erreichen. Und wenn wir da denken, das Wort Gottes, diese Messlatte, ich schaff's nicht, dann sollen wir uns davon nicht entmutigen lassen, sondern wir dürfen anfangen und im Wachstum zunehmen. Das Fundament muss stehen und dann dürfen wir diese Dinge anwenden. Reicht in eurem Glauben, steht hier. Dieses Reichen, dieses Darreichen bedeutet, dass wir etwas großzügig zur Verfügung stellen. Wir sollen also nicht so halbherzig diese Dinge tun. Ja, Hauptsache es ist etwas Erkenntnis da, ein bisschen Tugend reicht auch. Ausharren, ein bisschen Geduld, ja gut. Nein, diese Dinge sollen wirklich zur vollen Reife kommen in unserem Leben. Das ist wichtig. Und wir sollen uns auch da nicht mit wenigen zufrieden geben. Diese Dinge könnte man nicht, oder das darf man vielleicht nicht so sehen als eine Kette, dass man sagt, erst habe ich das erreicht, dann das, dann das, dann das. Die Dinge hängen schon eng miteinander zusammen, die hier aufgelistet werden. Man könnte vielleicht sagen, das ist wie der Ast, der am Baum hängt, vom Baum lebt, und der Zweig, der am Ast lebt. So sind diese 7 Eigenschaften miteinander verbunden. Und einer hat in dieser Eigenschaft Stärken und in der anderen Schwächen und bei einem anderen ist es wieder umgedreht. Und deswegen dürfen wir uns auch gegenseitig als Gläubige ermutigen, weiterzumachen, statt passiv zu werden. Übrigens gibt es auch keine Ausnahmen von diesem Prozess, der hier beschrieben wird. Vielleicht kennt ihr auch diese Sprüche, dass gesagt wird, ja, der ist halt so. Es ist sein Charakter, den wirst du nie mehr ändern. Ist vielleicht menschlich gedacht von uns, aber das Wort Gottes lässt diese Ausreden nicht zu. Sicherlich hat jeder auch von uns Gaben und Fähigkeiten und Leistungsbegrenzungen bekommen. Der eine ist stärker, der andere nicht, aber lasst unseren Charakter nie zur Ausrede werden, dass wir hier in diesen Dingen nicht zunehmen. Wenn Gottes Wort an uns wirkt, dann möchte Gott auch unseren Charakter formen und verändern. Davon dürfen wir überzeugt sein. Es geht aber nicht um ein sündloses Leben, sondern darum, dass wir zur Reife kommen. Und da werden wir auch wahrscheinlich oft mal wieder hinfallen und wieder aufstehen müssen. Aber wir dürfen weitergehen. Kommen wir nun zu diesen Dingen. Erstens die Tugend. Bei der Tugend geht es um eine moralische Kraft. Jugend kennt keine Tugend. So war mal ein Zitat in unserem Gesellschaftskunde-Lehrbuch. Das habe ich mir noch ganz gut gemerkt. 10. oder 8. Klasse müsste das gewesen sein. Haben wir natürlich abgestritten als junge Leute. Ne? Wir wollten ja ordentliche Menschen sein. Und dann sind mir auch noch die Kopfnoten eingefallen. Betragen, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung. Könnt ihr jetzt mal selber überlegen, wo ihr da früher gestanden habt. Ja, aber ich denke, wir waren alle vorne dran. Ne? Auf der linken Seite stand. Nee, gut. Ja, in diesem Leben, in dieser Tugend, in dieser Kraft, die wir haben, in dieser moralischen Kraft, soll es danach gehen, dass unser Leben einen Zweck hat. Und unser Leben, dies widerspiegeln soll, erfülle ich diesen Zweck oder nicht? Und so geht es doch darum, dass wenn wir als Christen den Zweck haben, dass unser Leben vor Gott in Ordnung ist, man könnte auch sagen, wir wollen Gott verherrlichen mit unserem Leben, wir wollen den Herrn Jesus gefallen, dann richten wir uns nach Jesus Christus aus. Er ist unser Vorbild und wir dürfen seine und sollen seine Nachahmer werden. Nachahmer, ja. Menschen können uns zum Vorbild werden, aber Jesus dürfen wir nachahmen, sagt uns die Schrift. Epheser 5, Vers 1 bis 2 nenne ich nur hier. Unser Leben richtet sich dann, wenn wir Tugend haben, konsequent aus nach diesem Vorbild, nach diesem Zweck und verfolgt dann auch die Ziele dieses Zwecks. Wie auch der Herr Jesus immer wieder gesagt hat, dass er den Willen seines Vaters tun will. Ja, das war seine Tugend, sein Auftrag und danach hat er sich auch konsequent ausgerichtet. Er hat sich nicht ablenken lassen, er war dabei, er ist dran geblieben. Dann der nächste Punkt ist die Erkenntnis. Hier geht es um die Epignosis im Griechischen, die Vollerkenntnis. Wir können also geistliche Dinge verstehen. Es geht nicht nur um ein reines Kopfwissen, was wir haben und wieder neue Erkenntnis. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, ich habe auch die Bibel gelesen. Was er nicht gesagt hat, er hat es aber nicht verstanden oder konnte es nicht anwenden in seinem Leben. Ja, wie sieht es aus mit der Erkenntnis in unserem Leben? Und wenn wir das Wort Erkenntnis sehen, geht es auch wieder um die Person Jesu Christi. Nicht primär um dieses ganze Wissen, was hier in der Bibel steht, sondern wer ist Jesus und was will er für mein Leben? Das ist ja der Zentralgedanke. Wer erkannt hat, dass er ohne Jesus verloren geht und Rettung braucht, der hat ja schon die Grundlage verstanden. Nur, das kann ich jemandem auf 10 Seiten erklären und die Bibel hat ja bekanntlich über 1000 Seiten. Deswegen dürfen wir alle, denke ich, darin noch wachsen, in der Erkenntnis, wer ist Gott. Und vielleicht passiert es dann, dass wir auf einmal eine Bibelstelle bekommen, wo steht, Gott ist der Eifersüchtige und unser Gottesbild wird durcheinander gebracht. Wir denken, ist denn das Gott? Aber wir müssen da als Menschen, die der Bibel vertrauen, nicht in Zweifel geraten, sondern wir dürfen diese neue Erkenntnis, die wir haben, einfach unserem Gottesbild hinzufügen und sagen, ah, Gott ist nicht nur der liebende Gott, der für meine Sünden gestorben ist und mich retten will, sondern er ist auch der Eifersüchtige. Er will auch, dass ich bei ihm bleibe, bei ihm allein. Und so wächst in unserer Erkenntnis Stück für Stück. Wir lernen Gott von vielen verschiedenen Seiten kennen und unser Bild von Gott wird komplettiert. Das ist auch mit dem Begriff der Erkenntnis, wachsen in der Erkenntnis gemeint. Und wenn wir natürlich ein Bild von Gott haben, dann ziehen wir auch die Konsequenzen daraus. In Hosea 4, Vers 6, ein markanter Vers, den ich uns vorlesen möchte, in Hosea 4, Vers 6 wird von Israel zu Israel gesagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel, aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will auch ich dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist, weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich auch deine Kinder vergessen. Die Frage für mich, wachse ich in der Erkenntnis Gottes? Ist mir das Wort Gottes wertvoll? Oder denke ich schon, ich habe alles verstanden und brauche keine Bibelkenntnis mehr? Und auch die Frage, gibt es zu viel Erkenntnis, sollten wir stellen. Vor Jahren hat mal jemand einen Spruch geprägt in unserer Jugendzeit, der hat gesagt, Bibelwissen allein nützt nichts. Haben wir natürlich abgewehrt, weil wir ja auch uns sehr mit der Bibel beschäftigt haben. Und das würde ich auch heute noch so tun. Würde ich auch heute noch so tun und sagen, natürlich nützt uns Bibelwissen sehr viel. Nur wie ist das dann, wenn wir Dinge für dogmatisch erklären, die in der Bibel nicht so deutlich stehen? Wenn wir Dinge für Ja und Nein oder wenn wir zu Dingen Ja und Nein sagen, die in der Bibel gar nicht so klar und deutlich erwähnt sind? Und gerne will man das ja, dass man sagt, ich will eine Antwort auf diese Frage. Ich lese in der Bibel und ich finde die Antwort nicht. Gerade auch bei sogenannten Lehrmeinungen, wo man dann sagt, warum hat es Gott denn nicht deutlicher hineingeschrieben? Ne? Und da ist es auch für uns, denke ich, wichtig, dass wir auch gewisse Spannungen als Gemeinde, als Gläubige untereinander aushalten, die durch verschiedene Erkenntnis da geschieht. Und wir kennen ja auch eine Gruppe, die es ganz genau wissen wollte. Die hat aus den Geboten des Alten Testamentes, aus den Geboten des Sinai, noch mehr gemacht, noch mehr festgelegt. Ja, und dann wurde auch gesagt, der Sabbat gerade, ne, was man dort alles nicht machen durfte, was ja Gott gar nicht gesagt hat. Ja, wollen wir auch da aufpassen, dass wir nicht Dinge jetzt voreilig festlegen, wo die Bibel eine gewisse Spannung offen lässt. Das war die Erkenntnis. Jetzt können wir zur Selbstbeherrschung in Krateia, das heißt in der Kraft leben, von Kratos, die Kraft. Und wir kennen auch noch die Themen Enthaltsamkeit, das Wort könnte man auch dafür nehmen, oder auch Mäßigung. Und das ist auch ein Bereich, der unser ganzes Leben umfasst. Ja, von der Kindheit bis zum Altwerden, Mäßigung in vielen Bereichen. Ich möchte nur auf ein paar Dinge hier eingehen. Uns fallen vielleicht erst die Dinge wie Drogen und Suchtmittel ein, wenn wir von Enthaltsamkeit reden. Aber dieser Bereich ist viel größer, als wir denken. Und es geht darum, dass wir Dinge nicht übertreiben in unserem Leben. Dass wir normal bleiben. Normal nach dem Wort Gottes. Wir sollen nicht ausschweifen, sondern wir sollen die Dinge, die uns Gott gegeben hat, dürfen wir genießen, aber sollen es nicht übertreiben. Wir sollen essen und trinken, statt fressen und saufen. Wir sollen auch keine Drogen nehmen und Dinge, die uns berauschen, die uns die Kraft rauben, beherrscht zu sein, ist auch ein Punkt davon. Und wir sollen auch einfach mit den Dingen zufrieden sein, die wir von Gott bekommen haben. Und ich denke, gerade in unserer westlichen Welt ist es sehr schwierig auch, weil wir ja alles haben, weil wir alles können. Wenn wir noch Hunger haben und der Kühlschrank ist leer, dann gehen wir über die Straße in Netto und holen uns halt noch was. Andere Menschen in anderen Ländern, die müssen diszipliniert leben, sonst würden sie vielleicht sogar sterben. Und deswegen auch für uns immer wieder dieser große Punkt der Selbstbeherrschung, der Disziplin, auch in unserem geistlichen Leben, dass wir uns auf Wort Gottes beschränken, dass wir sagen, ich lebe mit dem Wort Gottes und ich brauche keine Sonderschriften, Zusatzoffenbarungen und sonstige Dinge. Aber auch im praktischen Alltagsleben will ich enthaltsam sein. Es geht auch darum, ein diszipliniertes Leben zu führen. Paulus, er nimmt oft auch das Bild vom Kampf oder vom Läufer, der sich enthält, der sagt, ich will den Kampf gewinnen. Ich denke da auch an meine Vergangenheit. Also ich habe früher viel Radsport angeschaut, wo man da immer diese Reportagen gesehen hat. Die Radsportler, die haben immer nur das ganz Gesunde gegessen. Und da gab es nicht Tiefkühlpizza oder sonstiges minderwertiges Essen, sage ich jetzt mal. Und die mussten hochwertige Nahrung zu sich nehmen. Und da gab es auch nicht einfach mal ein Bier dazwischen und so. Sie haben in Zucht gelebt. Sie hatten ihren Körper unter Kontrolle, weil sie ja das Ziel hatten, zu gewinnen. Und da sieht man auch mal, wie diese Punkte zusammenhängen. Tugend, Selbstbeherrschung. Und wir werden auch da noch die Verbindung zum standhaften Ausharren da sehen. Ja, Disziplin auch zu sagen, ich stehe Sonntag früh auf, um in die Versammlung zu gehen und könnte zwar ausschlafen, aber ich will Wort Gottes hören, will Geschwister sehen. Deswegen stehe ich auch Sonntag früh auf und gehe unter Gottes Wort. Ja, auch das ist ein Punkt, Trägheit und Faulheit. Wem trifft das nicht, dass wir dagegen ankämpfen? Und wenn wir diese Disziplin nicht lernen in unserem Leben, dann werden wir auch unsere Zeugniskraft als Gläubige verlieren. Wir werden immer schwächer auch für den Herrn. Wenn wir hier Kompromisse machen und dort Kompromisse, das ist nicht so wichtig, hier muss ich es nicht so ernst nehmen, dann wird auch unsere Stärke für Christus abnehmen. Deswegen auch der Begriff Arbeiten. Wir arbeiten im Reich Gottes. Und doch sind wir, wie ich uns so kenne, fröhliche Christen, ne? Dass wir sagen, wir arbeiten, wir geben unser Leben für Jesus hin, aber wir müssen keine mürrischen Menschen sein, die sagen, ich muss es halt mal jetzt tun, der Herr hat es von mir gefordert. Nein, wir wollen es tun, weil er uns berufen hat, weil er uns gerettet hat. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Endzeit ist auch, wenn wir auf Begriff der Enthaltsamkeit nochmal eingehen und der Disziplin, eine gesunde Sexualität. Wenn ich verheiratet bin, dann freue ich mich an meinem Ehegatten. Und jemand anders hat mich nicht zu interessieren. Und auch in Zeiten, wo Sexualität nicht möglich ist, gibt Gott mir die Kraft, standzuhalten, zu warten. Und wenn ich dann denke, Pornografie und Selbstbefriedigung wären Lösungen, dann sind es keine, die Gott gefallen und die wir auch als Christen nicht tun wollen, weil wir wissen, es ist falsch. Gott gibt uns die Kraft, auch dort ein diszipliniertes Leben zu führen. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann gibt auch Gott dir die Kraft, in dieser Zeit zu überwinden. Und wenn wir da Nöte haben, dann kann ich nur sagen, bleib nicht sitzen in deinem Zimmer, sondern geh hinaus, rede mit Freunden und wenn nötig, bekenne auch dein Versagen. Denk auch als Unverheirateter daran, dass du einmal deinem zukünftigen Ehepartner die Wahrheit über dein Leben sagen möchtest. Und wenn du vielleicht verheiratet warst und deine Ehe zerbrochen ist, dann gilt auch dir, dass die göttliche Kraft dir das Durchhaltevermögen gibt, in der Enthaltsamkeit zu leben und du darfst sie in Anspruch nehmen. Oder noch besser, dich zu befleißigen und dich mit deinem Ehepartner zu versöhnen. Und gerade auf dem Gebiet der Ehe und der Familien, wir wissen es alle, gibt es immer wieder auch diese Anfechtung, diese Kämpfe, diese Nöte. Und deswegen lasst uns auch zusammenhalten und auch darauf hinweisen, dass Gott uns vergeben möchte. Dass Gott nicht der große Morallehrer ist, der uns bestraft, wenn wieder jemand etwas falsch gemacht hat, sondern der möchte, dass wir auch da zur Umkehr, zur Buße kommen und von ihm wieder auferbaut werden. Auch in diesen Dingen von Ehe und Familie. Jesus Christus, er hält sein Wort. Er möchte uns auch dort Stabilität geben und uns bewahren vor dem Fall. Und da brauchen wir auch immer wieder sehr viel Demut, denn wer meine ersehe, zu, dass er nicht falle. Durchhalten, diszipliniert sein, Enthaltsamkeit haben, das war der Punkt, den wir jetzt gesehen haben, und jetzt mündet es in dieses standhafte Ausharren. Und dieser Punkt war auch der Punkt, warum ich eigentlich dieses Thema gewählt habe, warum ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, das standhafte Ausharren. Ist ein sehr altes Wort. In der weltlichen Sprache wird man das wahrscheinlich nicht finden. Ausharren. Wir kennen solche alten Lieder, Harre meine Seele, Harre des Herrn. Wie geht's euch vielleicht durch Beruf geprägt? Ich weiß nicht, wie es da ist. Wachstumsprozess. Du kannst doch nicht einen Beruf lernen und 50 Jahre oder 45 Jahre darin arbeiten. Du kannst doch nicht immer nur dasselbe machen. Du musst dich weiterentwickeln. So kommt mir das jedenfalls manchmal vor. Und oft gibt es auch Situationen, in denen wir denken, die Situationen gefallen uns nicht, wir müssen daran was ändern. Bei uns auf Arbeit gibt es diese Aufforderung, Verbesserungsvorschläge zu machen. Da soll man einfach Dinge, die uns einfallen, anbringen, wo wir vielleicht die Produktivität steigern können, wo wir die Sicherheit erhöhen können, wo wir auch die Gesundheit sichern können unserer Mitarbeiter. Ja, und da ist mir auch aufgefallen, dass dieses Denken auch sich auf mich persönlich übertragen hat, dass ich versuche, überall Dinge zu verbessern. Und auch mit der Technik habe ich immer wieder versucht, dass ich das nicht immer hin und her tragen muss. Wie kann ich schneller aufbauen? Habe immer wieder versucht, wie kann ich es verbessern? oder dann fallen mir oft manche Dinge auf in der Gemeinde und versuche das zu verbessern. Und dann ist auch mir dieses Thema gekommen vom standhaften Ausharren. Es gibt halt auch Umstände, die wir in unserem Leben nicht verbessern können. Umstände, die wir aushalten müssen. Ja, wir als westliche, hatte ich schon mal gesagt, westliche Menschen in der westlichen Welt, wir haben ja alles. Wir können uns alles leisten. Deswegen ist auch auf diesem Gebiet Disziplin so nötig. Dass ich sage, komme ich auch ohne diesen Dingen im Leben aus? Oder gebe ich nach und sage, gut, dann gehe ich ins Internet und bestelle mir das, was ich brauche. Wie ist das? Das Wort, was hier gebraucht wird, Hypomene, da möchte ich uns einmal vorlesen, was die Erklärung dazu sagt. Standhaftes Ausharren, Geduld, Dulden, Ertragen, Ausdauer, von Hypomenu unter etwas bleiben, aushalten. Im Unterschied zu Makrothymia, Großmut, Langmut, welche sich hauptsächlich auf Personen bezieht, meint Hypomene das Ausharren unter üblen Bedingungen, das Ertragen böser Dinge. In Römer 15, 44, 1. Thessalonicher 1, Vers 3 ist Hypomene mit Hoffnung verbunden und bezieht sich auf die Fähigkeit, in Schwierigkeiten und Leiden nicht aufzugeben, sondern fest auf Gott zu vertrauen, auch wenn es nicht so aussieht, als wäre Hoffnung gerechtfertigt. Ja, und da geht es dann nicht nur um praktische Dinge, wie kann ich irgendwas verbessern und schneller machen, sondern da geht es auch darum, wie halte ich aus in Krisenzeiten. Ich meine, bei der Technik hat es mich dann ein bisschen ermutigt, wo der Marcel dann mal hier ein Zeugnis gebracht hat aus einer Gemeinde in Singapur, die sich genauso wie wir versammeln und immer wieder jede Woche ihren Gottesdienstsaal aufräumen und danach wieder abbauen. Das hat mich ein bisschen getröstet, da auch bei uns auszuhalten. Aber das sind ja nur geringe Dinge, ne, im Vergleich zu den lebensnotwendigen Dingen. In Lebenssituationen standhaft zu halten, in Krieg standhaft zu halten, am Herrn zu bleiben, ihn nicht zu verleugnen. In der Kindererziehung zu sagen, ich halte es aus. Ich stelle mich diesen Situationen und renne nicht weg. In der Krankheit zu sagen, ich ertrage die Schmerzen. Auch wenn es sehr schwierig ist. Ich habe einen Bruder kennengelernt, der hatte bei uns die Zeltdache gehalten. Ne? Und wo er dann schwer krank war am Ende seines Lebens, dann musste er sogar zum Weinen oder zum Schreien in den Keller gehen. Ne? Hältst du auch da noch aus in solchen Situationen, wo es ganz hart auf hart kommt, wo Angst und Schmerz ist und es geht nie weg? Es gibt keine Therapie. Und die Ärzte wissen nicht weiter. Ja, Angst hatte ich schon gesagt, Angstzustände. Kann man nicht einfach mal schnipsen. Ich kenne das auch. Und es geht weg. Da fühlt man sich sogar fremd, wenn man in der Gemeinde sitzt. Das kann man durchmachen. Oder auch sonstige Lebensumstände, wo man sagt, wir können sie nicht ändern. Wir müssen durchhalten in dieser Situation. Und doch sagt uns Gottes Wort, dass wir auch in diesen Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr wissen, wo wir schier verzweifeln könnten, dass wir da auf Gott vertrauen. Dass Gott auch dort noch einen Sinn darin sieht. Zum Beispiel, wir dürfen Salz und Licht sein. Wir dürfen Zeugnischarakter haben. Wir dürfen wachsen. Und gerade in Krisenzeiten ist Wachstum und Reife, ja, ich will mal sagen, geht es sogar vielleicht leichter. Ne? Oder Gott muss uns manchmal auch erst solche Wege schicken, damit wir manche Dinge begreifen. Mir ist noch in Erinnerung, als damals zur Finanzkrise auch 2009 gesagt wurde, ja, wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Wie ist es in unserem Glaubensleben? Nehmen wir auch da Krisen an und sagen, ja, der Herr hat irgendwas mit mir vor, ich will es lernen. Eine bekannte Stelle gibt viele, Römer 5 nenne ich nochmal, 3 bis 5, da geht es auch das standhafte Ausharren in so einer Kette, so im Ablauf, ne? Geduld, standhaftes Ausharren, wo wir wachsen dürfen. Ein bekannter Vers vielleicht aus Offenbarung 3, Vers 10, wo es heißt, ich lese es uns vor, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, und so weiter. Ja, da ist auch das Wort standhafte Ausharren, oder auch in Offenbarung 13, Vers 10 ist es da, wo auch darum geht, hier ist der Glaube und das Ausharren der Heiligen, wo auch drinnen steht, dass auch Menschen, die Jesus bekennen, zu einer gewissen Zeit mit dem Tod rechnen müssen. Bleibe ich da standfest und halte durch. Ja, wenn ich es jetzt noch nicht bin, dann auch die Aufforderung an mich, ich darf wachsen darin, ich soll wachsen, ich soll reifen. Und oft dürfen wir auch in Situationen schon vorneweg reifen, damit wir dann, wenn es soweit ist, bestehen können. Du hältst dein Wort. So singt einmal Manfred Siebald. Und da schreibt und da singt er: Du hast uns nicht versprochen, dass wir im Leben hier kein Kreuz zu tragen haben wegen dir. Doch du hast uns verheißen, dass uns dein Kreuz und Leid doch näher bringt zu deiner Herrlichkeit. Du hältst dein Wort. Kommen wir jetzt zu den letzten drei Dingen, das die Gottesfurcht, die Bruderliebe und die Liebe. Die Gottesfurcht, das ist ein Thema, was auch vielfältig ist. Frömmigkeit, Gottseligkeit, könnte man dazu sagen. Es geht um die Gottesverehrung. Wie ist mein Leben vor Gott und wie lebe ich aus Gott? Natürlich hängt das auch mit der Frage zusammen, der Erkenntnis. Wie habe ich Gott kennengelernt? Wer ist er für mich? Wird natürlich auch meine Stellung zu Gott beeinflussen. Für die Endzeit wird uns gesagt, in 2. Timotheus 3, die Menschen werden sich selbst lieben. Und auch das kann ich nachvollziehen. Dieser Spannung stehe ich auch immer wieder. Ja, verwirkliche doch deine Gedanken. Lebe dich aus. Aber diese Menschen, die so bezeichnet werden, heißt es weiter, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Ja, angelernte Religiosität, auch in unseren frommen Kreisen, das sollte uns nicht überraschen. Wir wollen ein Leben vorführen, was ehrlich ist, was wahrhaftig ist oder zu Neudeutsch authentisch ist. Wir wollen ein Leben führen, wo auch die Jungen und die, die uns sehen, erkennen, das ist kein hochmütiger Mensch, das ist keiner, der irgendwelche altkanaanischen Begriffe verwendet, sondern das ist ein Mensch, der es ernst meint. Und auch wenn er vielleicht ein bisschen komisch redet, was schon 100 Jahre her ist oder so, ich weiß, der Mensch meint es ernst. So sollte doch unser Leben als Vorbild sein. Und dann werden auch junge Leute an uns erkennen, wie wichtig es ist, ein Leben in der Gottesfurcht zu führen. Ein Leben, was Gott gefällt, was mit Gott rechnet und was sich auch vor Gott verantwortet. Ein Leben aus Gott. Und natürlich kann es auch einmal Furcht bedeuten, gerade wenn wir Gott als den Richter kennen, wenn wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben, dann dürfen wir auch Furcht vor Gott haben. Aber es bedeutet auch dieser Respekt vor dem, der höher ist als ich. Wer bin ich, dass ich mit Gott rechten will? So heißt es mal in der Schrift. Und wir kennen auch die Stellen aus Jesaja, wo es heißt, da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Ja, diese Ohnmacht vor Gott zu erkennen, auch das ist Gottesfurcht. Und nicht zu denken, ich könnte mich irgendwie Gott gleichstellen. Kommen wir noch zur Bruderliebe. Auch dieses Wort dürfte euch bekannt sein. Philadelphia im Griechischen. Denken wir vielleicht an die Gemeinde in Philadelphia. Wunderbar. Wer möchte das nicht? Philadelphia-Gemeinde sein. Die Gemeinde, wo es keinen Tadel gibt, wo Gott die Gemeinde lobt. Auch wir möchten das gern sein als Gemeinde, denke ich. Sind wir uns einig. Nur wir müssen uns auch immer wieder die Frage stellen lassen. bleiben wir in dieser Bruderliebe, in diesem herzlichen Miteinander, in diesem Aufeinander hören, achten. Auch hier wäre das Wort Geduld miteinander haben angebracht. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, sagt uns Hebräer 13, Vers 1 oder Römer 12, Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Es ist also was, wo wir uns freuen dürfen als Geschwister, wo wir sagen können, ich gehe gerne in die Gemeinde, weil meine Geschwister mich lieb haben, weil ich meine Geschwister lieb haben darf. Wir haben einen Herrn und dürfen uns voranbringen und müssen uns nicht gegenseitig kritisieren. Ja, diese Bruderliebe ist doch was Angenehmes. Wer will sie nicht? Aber wir werden auch aufgefordert, wie die Jünger vom Herrn, auch darin zu bleiben und nicht zu sagen, ich bin der Größte, ne? Sondern auch sich gegenseitig unterzuordnen und auch voranzubringen, nicht wie in der Ellbogengesellschaft bei uns in der Welt, sondern bei uns in der Gemeinde soll es anders sein. Wir sollen miteinander arbeiten und uns auch zusammen freuen, zusammen weinen, Dinge zusammen erleben und keine Heuchelei zulassen. Und letztlich geht es um die willentliche Liebe, die Agape, die Liebe, die auch fähig ist, mit Menschen umzugehen, ja, wo wir denken, die sind vielleicht gar nicht liebenswert. Die haben es nicht verdient. Auch solche Gedanken kommen uns vielleicht immer wieder in den Kopf. Und Römer 13 fordert uns auf, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Da gibt es also immer noch Luft nach oben. Kann man immer noch uns noch vom Herrn auch korrigieren lassen. Wo bin ich jetzt dabei, auch natürlich in der Praxis, Dinge zu tun, zu jemandem hinzugehen, wo ich gar keine Lust habe, den ich nicht leiden kann. Ja, und wir bleiben jetzt mal unter uns. Gibt es das doch vielleicht auch, oder? Wo wir sagen können, ja, kriege ich nur Kritik ab oder da hört mir gar nicht zu. Ich gehe trotzdem hin. Ich habe ihn trotzdem lieb. Und diese Liebe, von der hier die Rede ist, das ist die Liebe, die sich hingibt, die sich aufgibt, aufopfert, die das Beste für den anderen sucht. Wie auch unser Herr Jesus sich aufgeopfert hat und für uns am Kreuz gestorben ist, damit wir gerettet werden. Und eine wunderbare Beschreibung in dieser Liebe finden wir, und das lese ich uns auch nochmal vor, in 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Das heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Ja, diese Liebe ist ein sehr hoher Maßstab. Und wir dürfen sie anwenden. Wir dürfen auch darin wachsen und wenn da noch ein Mangel ist, dann dürfen wir auch das dem Herrn bekennen und sagen, ja, wir möchten auch da noch uns korrigieren lassen. Wachstumsschritte unternehmen. Wir haben uns jetzt diese Punkte angeschaut. Es waren teils auch sehr herausfordernde Punkte. Vielleicht sagt ihr, also mit diesem Punkt habe ich gar keine Probleme. Dann ist das super für dich. Dann darfst du auch Gott dafür Danke sagen. Und sagst, aber bei diesem einen Punkt, da ist es bei mir wirklich noch Verbesserungsbedarf. Und ich hoffe, dass jeder da auch einen Punkt dabei hat, dass er da noch wachsen kann. Ja, wir sollen in diesen Dingen zunehmen. Und dann gefallen wir Gott. Es geht um diesen Prozess, dass dieser Prozess bei uns da ist. Es geht nicht um irgendwelche steilen Aktienkurven, die steil nach oben gehen und keinen Bestand haben. Bei manchen geht es auch langsam nach oben, ne? Manche Aktienkurse. Und haben nach Jahren doch einen guten Bestand, einen guten Verlauf genommen. Wichtig ist, wie auch immer dein Leben aussieht, dass Wachstum da ist, dass dieser Prozess im Gang ist, dass du immer noch bereit bist zu lernen und weiter vom Herrn Erkenntnis zu haben. Wie schön ist es, wenn wir eine reife Weintraube essen, einen reifen Apfel, eine reife Frucht, anstatt einen sauren Apfel beißen müssen. Ne? Ja, und so ist es auch für unser geistliches Leben. Säuglingsmilch ist schön, schmeckt vielleicht gut, ne? Aber wir sollten dann auch Fleisch zu uns nehmen, harte Kost oder Schwarzbrot, wie es die Bibel sagt, feste Speise. Das ist das, was auch dann für uns da ist, wenn wir schon lange im Glaubensleben sind. Und die Frage ist für dich, welche Nahrung nimmst du noch zu dir? Ja, wir dürfen wachsen, bleibe dran und du wirst auch bewahrt werden vor dem Straucheln. Denn, so ermahnt uns auch dieser Text, wenn wir da nicht dran bleiben, wenn wir sagen, nicht da diese Dinge, wenn wir feststellen, kann keine Frucht sehen da, dann ist das natürlich was, wo wir auch den Herrn nicht erkennen. Ja, wir können nicht nur sagen, ich setze mich in mein Kämmerlein und lese die Bibel, aber das Ausleben dieser biblischen Wahrheiten interessiert mich nicht. Ja, da sagt die Bibel ganz klar, das ist ein toter Glaube, der dich nicht retten wird. Man ist blind, man erkennt den Willen Gottes im Leben nicht mehr. Man ist kurzsichtig und erkennt auch Zusammenhänge aus der Schrift nicht mehr und weiß auch nicht mehr, wie ich die Bibel anwenden soll. Und, wie es auch hier steht in Vers 9, man hat die Reinigung von den Sünden vergessen. Ja, das ist ja der Höhepunkt. Wir erinnern uns jedes Mal, wenn wir uns zusammenkommen, an den Tod des Herrn Jesus, dass er für mein und dein Leben gestorben ist, damit unsere Sünde vergeben wurde. Und wie viel Ach und Weh bedeutet es, wenn Menschen das vergessen, wenn sie es von sich stoßen, die sich einmal zu Christus bekannt haben und sagen, was bedeutet er noch für mich? Hat doch gar keine Bedeutung mehr. Wo der Wachstumsprozess gestoppt wurde oder nie richtig losgegangen wurde. Davor wollen wir auch an dieser Stelle warnen. Lebe das, was Gott sagt. Und dann wirst du auch Wachstum erfahren. Christus möchte, dass wir von uns wegschauen, auf ihn hin und auf den Nächsten. Wenn wir das nicht tun, werden wir träge und unfruchtbar. Und nun sind wir aufgefordert, als Christen zu handeln. Handelt, bis ich komme, sagt unser Herr. Und dazu ist es wichtig, auch, wie es auch hier in den letzten Versen heißt, nochmal diesen Eifer, diesen Fleiß an den Tag zu legen. Geschwister, wir wollen loslegen, wir wollen anfangen und wir wollen auch ehrlich sein zu sagen, hier ist noch was. Und wie machen wir das? Wie gehen wir los? Wir reden mit Gott darüber. Wir bekennen unsere Schuld. Und wir lesen in der Schrift auch zu bestimmten Sünden und Fehlverhalten in unserem Leben, wie wir da rauskommen. Ich denke, mit diesem Ansatz werden wir auch dann Dinge überwinden. Und wir müssen ja nicht damit rechnen, dass wir in einem Jahr perfekte Menschen sind. Ja, wir sind weitsichtig, denken wir. Wir sind nicht kurzsichtig. Sollen es natürlich auch nicht als Ausrede sein lassen, wenn wir vielleicht nicht wollen. Ne? Wir wollen Christus nacheifern. Wir wollen auch darauf vertrauen, wie er es hier gesagt hat. Er hat uns alles geschenkt, diese göttliche Kraft. Und dann dürfen wir überwinden. Dann dürfen wir siegen. Dann dürfen wir Erfolge haben. Und dann werden wir auch immer wieder motiviert, weiterzumachen. Und in den Dingen, wo wir vielleicht keine Erfolge, keinen Ausweg sehen, dann dürfen wir auch da dieses Ausharren lernen und trotzdem die Freude am Leben nicht verlieren. Denn die Freude am Herrn ist auch unsere Stärke. Und auch in diesen Dingen, ja, wir sollen nicht nur auf das Negative schauen, sondern auch auf das, was wir mit Jesus erreichen durften. Wir sollen unsere Berufung und Auserwählung festmachen. Was bedeutet das? Wir sollen also sagen, ich gehe los. Ich lasse mich vom Herrn überzeugen, dass diese Dinge gut und wichtig für mein Leben sind. Und dass ich diese Dinge brauche. Und dass, wenn ich Gott gefallen will und auch fruchtbar sein will für ihn, diese Dinge zunehmen müssen in meinem Leben. Deswegen fange ich an und gebe mein Leben auch praktisch jeden Tag dem Herrn Jesus zur Verfügung und frage ihn, was möchtest du heute, was ich für dich tue, worin darf ich wachsen? Und bei diesem Tun, wenn uns der Herr bei diesem Tun sieht, dann steht hier, dass es auch ein Schutz ist, zu Fall zu kommen. Dass wir nicht fallen, dass wir nicht straucheln. Und das ist ja auch das, wo wir sagen, Christen sind keine perfekten Menschen, aber wir dürfen auch standhalten. Wir müssen nicht immer erst in alle Fehler hineintappen. Wir müssen auch nicht einen großen Sturz in unserem Leben erleben. Und wenn es soweit doch dazu kam, dann dürfen wir umkehren und weitermachen. Gott hilft uns auch da wieder auf. Am Ende unseres Textes weist er noch einmal darauf hin, dass der Herr wiederkommt. Es geht um das Reich Gottes. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er auch uns einmal beurteilen. Und die Frage, wie begegne ich Gott, hatte ich am Anfang schon mal gestellt. Muss ich mich schämen? Werde ich gerade so durchs Feuer hindurch gerettet und nichts bleibt übrig? Oder darf ich Lohn empfangen für mein Leben? Weil ich mein Leben dem Herrn Jesus geweiht und mich auch im praktischen Leben für ihn aufgeopfert und mich ihm hingegeben habe. Wenn Jesus Christus kommt und dir die Frage stellt, willst du meinen Wünschen nachkommen? Wenn er dir auch heute diese Frage stellt, willst du mir eine Freude bereiten, indem du diese Dinge tust? Dann antworte ihm und ja, beschäftige dich mit diesen Dingen. Wir haben gesehen in unserem heutigen Thema, dass wir alle Voraussetzungen haben, um ein Leben zu führen, was Gott gefällt. Wir haben auch diese 7 wichtigen Eigenschaften uns angeschaut, die wir großzügig in unserem Leben zur Verfügung stellen können, zum Segen anderer und zur Ehre Gottes. Und die Frage für mich, arbeite ich mit Gott zusammen an diesem Wachstum? Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Diese wichtigen Dinge, diese wichtigen Eigenschaften eines göttlichen Lebens sollen auch bei uns vorhanden sein und zunehmen. Und in diesem Prozess gebe uns Gott immer wieder die Gnade dazu. Amen.